Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning und ich freue mich heute sehr, zu Gast bei Lemonade in Hamburg zu sein. Ich besuche heute Eileen Puhlmann. Sie ist die Leiterin vom Lemonade Charity Verein und hallo Eileen.
Hallo.
Ihr habt ja, oder Lemonade hat 2010 den gemeinnützigen Verein gegründet, Lemonade and Charity e.V. Das Ziel war, dass jeder Mensch Zugang zu unabhängigen, selbstbestimmten und nachhaltigen Lebensgrundlagen hat. Und seit 2016 leitest du diesen Verein und machst auch die Projektkoordination und die Vereinsarbeit. Und genau das soll eigentlich auch das Thema heute von dem Podcast sein, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick zu geben in eure tägliche Arbeit. Ja. Und genau, mich würde vielleicht als vorweg mal interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr diesen Verein gegründet habt damals?
Es war eigentlich, die Gründer haben ja relativ drauf los die Getränke auf dem Markt, oder das Getränk, das war die grüne Limo, die Limette, auf den Markt gebracht, und das Ziel war, von der ersten Flasche an zu spenden. Und sie wurden dann nach einem Jahr vom Steuerberater darauf aufmerksam gemacht, dass wenn sie es wirklich ernst meinen mit diesen Spenden, dann sollten sie sich ein besseres Modell überlegen, als GmbH durchweg zu spenden, wissentlich, dass wenn es dann gut läuft, die Spendenbeträge einfach größer werden könnten. Und das war letztendlich eigentlich dann der Prozess, also woraufhin dann den Ratschlag bekommen haben, doch einen Verein zu gründen als Modell, mit den Spenden steuersparend halt Projektarbeit machen zu können. Die Problematik war, dass zu dem Zeitpunkt einfach andere Geschäftsmodelle noch nicht so in die GmbH oder so war gerade nicht aktuell. Also es war kein Modell, was irgendwie angeboten wurde, oder auch Verbraucherstiftungen oder so. Das war einfach zu der Zeit nicht in, und das war, so kam der Verein tatsächlich.
Okay, also spannend, also eigentlich so aus diesem rechtlichen, steuerlichen Kontext heraus. Klar war den Gründern irgendwie, sie wollen was zurückgeben. Das ist ja das auch Kern von Lemonade sozusagen. Und dann, okay, wir müssen jetzt irgendwie handeln, das wird mehr. Und dann ist sozusagen, okay, dann machen wir ein e.V., weil das ist die Rechtsform, mit der wir das eigentlich jetzt am besten
abwickeln. Genau, damit bleibt am meisten übrig.
Da bleibt am meisten übrig, genau. Und kommt zurück in die Länder.
Genau.
Okay, das war so der Hintergrund. Und vielleicht auch nochmal als Einstieg, wie sieht denn eigentlich eure tägliche Arbeit aus? Also was macht ihr im Verein? Wie setzt sich dein Team zusammen? Wie kann man sich das vorstellen hier bei euch in Hamburg?
Ja, also wir sind momentan tatsächlich ein Team von 5. Das ist sehr neu. Wir haben jetzt gerade Anfang November. Ach nee, darf ich das sagen?
Kannst du sagen, ja, klar. Klar, alles sagen.
Genau, wir haben seit Anfang November 3 neue Mitarbeiterinnen. Davor haben wir es zu zweit, teilweise zu dritt gemacht. Also wir waren immer sehr, sehr wenige Menschen, die sehr viel gemacht haben. Wir haben jetzt wir sind zusammengesetzt aus 5 Frauen. Davon sind wir 3 festangestellte Projektkoordinatorinnen und 2 Praktikantinnen momentan. Die Projektkoordination ist unterteilt in Lateinamerika, Afrika und Asien. Und wir besetzen jede eine Doppelrolle. Das heißt, ich habe die Leitung inne, ich kümmere mich um Finanzen, Administration und so weiter. Meine Kollegin Hanna macht Lateinamerika und hat den Hut auf bei allem, was Kommunikation bedeutet, und betreut die Schnittstellen rund um Nachhaltigkeit und mit der Produktion und mit dem Marketing als Teil der Kommunikationsrolle. Und unsere neue Kollegin Marina, die hat den Hut auf bei Asien und betreut Monitoring und Evaluation, weil uns bei der Menge an Projekten, die wir mittlerweile haben, einfach klar ist, dass wir ein bisschen professioneller Impact und Wirkung messen wollen. Und das tun wir jetzt, indem wir uns fachliche Unterstützung geholt haben.
Okay, also ihr wächst auch im Verein sozusagen. Wenn Lemonade wächst, wächst auch der Verein quasi. Und kann man sich das dann so vorstellen, dass dann die einzelnen Regionen, du hast das ja vorhin genannt, dann auch ungefähr so aufgeteilt sind, wie ihr eure Zutaten für den Tee oder für die Limonade bezieht? Also habt ihr da, oder sind die Schwerpunkte von den Entwicklungsprojekten jetzt nicht gekoppelt an die Zutaten sozusagen?
Nee, die Regionen sind gekoppelt an die Zutaten.
Okay.
Aber wie sich die Projekte oder die Projektmenge zum Beispiel pro Land entwickelt hat, ist tatsächlich super Zufall gewesen. Also zum Beispiel ist Ruanda eines unserer größten Projektportfolios, aber die aus Ruanda beziehen wir nicht die größte Menge an Tee.
Okay, also das ist nicht immer direkt der. Nee. Wie kann man, also was sind denn die Ziele von diesen Projekten? Also weil danach bestimmt sie dann wahrscheinlich dann ja auch, wo ihr euch engagiert sozusagen. Also ganz grundsätzlich, wenn ihr so ein neues Projekt macht oder auch bei bestehenden, was setzt ihr euch da für Ziele oder woran orientiert ihr euch da? Was ist da so die Vorgabe oder eure Idee?
Also ich glaube, erstens ist es ganz wichtig zu sehen, dass wir setzen keine Projekte um. Wir arbeiten immer mit lokalen Partnerorganisationen, die oft schon seit 30 Jahren in Regionen irgendwie krasse Arbeit machen. Also wir kommen, Projekte bewerben sich bei uns und schlagen uns vor, was sie umsetzen möchten in einem Zeitraum zwischen 1 und 3 Jahren.
Also ihr bekommt wie so eine Art Pitch-Decks, Bewerbung und bekommt ihr dann und müsst dann entscheiden, sind das Dinge, die zu uns passen oder trauen wir denen, die sich da bewerben, das zu, das umzusetzen.
Genau, so ist es. Ja. Das ist viel mehr und ich glaube auch aus diesem klassischen EZ- oder Entwicklungszusammenarbeitsdenken heraus. Wir haben keine weiteren Ziele, außer dass die Projektpartner ihre Projekte gut umsetzen können. Also unser Ziel ist, dass wir in den Regionen irgendwie einen Beitrag leisten können. Und das machen wir durch lokale Partner. Das heißt, wir schlagen nicht vor, wie sie was umsetzen sollen. Wir geben nichts vor, sondern wir sind tatsächlich einfach nur Vermittler von diesen Geldern. Und pflegen mittlerweile teilweise total langfristige Beziehungen mit Partnerorganisationen. Und haben eine total vertrauensbasierte Arbeitsweise.
Und woher wissen die jetzt mal ganz sonst blöd angesprochen, woher wissen denn diese Projekte, dass es euch gibt, wenn es jetzt neue sind? Oder wie spricht sich das rum? Wie macht ihr auf euch aufmerksam?
Das ist super spannend. Also das ist wirklich auch einer der Prozesse, die ich begleitet habe, weil ich genau dafür gekommen bin, 2016, um das Projektportfolio aufzubauen, weil davor war der Verein besetzt, also bis 2015 gab es kein Personal im Verein. Da haben die Gründer die Vereinsarbeit ehrenamtlich nebenbei
mitgemacht, sozusagen. Okay.
Und 2015 kam dann meine ehemalige Kollegin Agnes Fritz dazu. Die hat das alles vorbereitet, eigentlich ursprünglich in Teilzeit. Dann war klar, das wächst. Dann in Vollzeit, dann war relativ schnell klar, okay, sie braucht Unterstützung. Alleine kann sie dieses Volumen gar nicht mehr irgendwie bewältigen. Und dann kam ich dazu mit der klaren Aufgabe, mich auf die Projektarbeit zu konzentrieren. Und dann haben wir einen Beirat einberufen, um uns zu unterstützen bei der Entscheidungsfindung. Und der Beirat setzt sich zusammen aus, zu dem Zeitpunkt viele EZ-Expertinnen, dann ein Professor Markus Beckmann, Nachhaltigkeitsprofessor oder Professor für soziales Unternehmertum in Nürnberg-Erlangen, jetzt früher an der Leuphana, dann Thomas Friemel, Nachhaltigkeitskommunikationsexperte, ehemaliger der Gründer von der Enorm, haben uns halt aus mehreren Bereichen einfach Expertise geholt, um diesen Wachstum vorzubereiten am Projektportfolio. Und dann war das spannend, dann haben wir eine Ausschreibung einberufen und gesagt, wir wollen, dass sich Projekte bei uns bewerben. Ja, also es ist klar, dass wir mit dem Volumen nicht mehr nur auf unsere eigenen Netzwerke und Freunde von Freunden, die irgendwie eine coole Organisation in einem unserer Projektländer kennen, weil sowas vorher. Wir müssen uns einmal Leitlinien und Richtlinien überlegen, Förderkriterien und das zweite, wir müssen sie publizieren. Und das war ganz spannend, weil wir haben teilweise an so zivilgesellschaftliche Netzwerke geschrieben. In Südafrika habe ich zum Beispiel einfach mein Netzwerk total ausgenutzt, weil ich war 7 Jahre in Südafrika, bevor ich zu Lemonade gekommen bin und habe für die GEZ gearbeitet dort. Und so über alle möglichen Netzwerke versucht, diese Ausschreibung zu streuen. Und das war ein sehr langer und mühsamer Weg, weil am Anfang natürlich, wenn du schreibst, hey, wir haben ein bisschen Geld, wollt ihr euch bei uns bewerben? Die haben uns viele angerufen und meinten, ist das Spam?
Ja, klar. Wenn es was gibt, ne? So ungefähr erstmal ist das richtig.
Genau, wir mussten uns da total, mussten da hart arbeiten, um uns zu streuen. Und dann war die erste Ausschreibung, die hatten vielleicht so 12 Bewerbungen, davon 4 von Leuten, die ich kannte. Die nächste Ausschreibung waren dann irgendwie 40.
Okay.
Danach irgendwie 70 und die letzte hatten wir 120 ohne Bewerbung, ohne dass wir irgendwas dafür tun mussten, weil es dann sich einfach rumgesprochen hatte und mittlerweile schreiben uns halt Organisationen an und fragen, ob unser Fenster gerade auf ist oder nicht.
Und wie oft macht ihr diese Ausschreibung im Jahr? Also ist das einmal pro Jahr? Oder?
Genau, im Moment würde ich sagen, dass der Rhythmus auf jeden Fall einmal im Jahr. In 2017 hatten wir zwei Ausschreibungen, aber da war auch klar, dass wir noch ganz viel Raum und Volumen haben, um Projektpartner an Bord zu holen. Und jetzt hat es sich so langsam, gleicht es sich so aus. Also jetzt sind wir gerade am Ende der ersten drei Jahre mit diesem neuen System.
Konzept,
genau.
Ja.
Und da werden wir Projekte weiter fördern. Manche hören auf, weil sie andere Förderinstitutionen zum Beispiel hinzugekommen sind. Und andere kommen hinzu. Aber jetzt kommen dann irgendwie 3, 4, 5 neue Projekte pro Jahr hinzu und nicht mehr irgendwie 20 in einem Jahr.
Und wie groß ist euer Budget aktuell, was ihr so im Jahr in die Länder des globalen Südens geben könnt?
Im Moment sind es so durchschnittlich 1,2 Millionen über die letzten Jahre.
Die ihr dann auf die Projekte verteilt?
Die
und dann dort
die Projekte verteilt.
Und habt ihr da, wie sieht denn jetzt diese, dann habt ihr euch da so einen Beirat gesucht und jetzt habt ihr auch schon viel Erfahrung in den letzten drei Jahren gesammelt, wie das in so einem Verein, der an ein Unternehmen gekoppelt ist, funktionieren kann. Wie sieht denn da, oder wie messt ihr denn den Impact von euren Projekten oder wonach wählt ihr aus, also nach welchen Zielen oder Messkriterien entscheidet ihr, ob ein Projekt erfolgreich ist oder nicht?
Genau, also jeder Projektantrag geht tatsächlich durch 3, 4 verschiedene Gremien. Wir haben einen internen Beirat, der mit uns aus dem Verein, der Geschäftsführung und Vertretern aus Lemonade, also aus der Firma selber besetzt ist. Wir machen die Vorevaluierung und da sind das dann ganz klare Kriterien wie, ist die Bewerbung vollständig, entspricht sie unseren Förderkriterien, ist Nachhaltigkeit gegeben und dazu gibt es dann auch, also ist dann auch unterteilt in mehrere Unterkriterien. Dann ist es feasible, also ist es durchführbar. Also wenn uns ein Projekt vorliegt und die wollen über 3 Jahre so und so viele Aktivitäten machen, aber das Budget dazu überhaupt dem nicht entspricht, dann müssen wir natürlich überlegen, okay, ist es überhaupt umsetzbar mit diesem Budget? Und das heißt, wir machen schon sehr, sehr viel Recherchearbeit, auch bevor wir überhaupt in die Evaluierung gehen. Also wenn wir die Bewerbungen auf dem Tisch haben und die als erstes gelesen haben, da fangen wir ganz oft schon an, Fragen zu fragen. Also uns mit den Organisationen auseinanderzusetzen und schon mal vorzubereiten und Fragen zu fragen. Dann kommt es in diese erste Evaluationsrunde. Da wird dann ausgesiebt so ein bisschen und dann geht es in den Beirat. Die durch die Vorevaluierung kommen in den Beirat und da wird es dann, ist es tatsächlich wie so ein Pitch. Also wir drei Projektkoordinatorinnen zusammen mit dem internen Beirat pitchen dann die Projekte dem externen Beirat. Da haben wir dann auch wieder ein Set von Kriterien und da wählen wir dann aus, welche Projekte besucht werden.
Und
jedes Projekt
wird
ausgefördert.
Okay. Und gibt es spezielle Förderschwerpunkte, also thematisch gesehen?
Ja.
Oder kann sich theoretisch von Bildung über Agrar bis Gesundheitsvorsorge jedes Projekt bewerben?
Theoretisch kann sich jedes Projekt bewerben, aber unsere Förderkriterien oder die Schwerpunkte sind immer Entrepreneurship und Einkommensgenerierung. Das heißt, wenn die beiden, das kannst du aber innerhalb von einem Bildungsprojekt haben und das kannst du aber auch innerhalb von einem Gesundheitsprojekt haben. Und da sind wir, und auch davon abgesehen sind wir total offen. Und deswegen ist unsere Spanne an Projekten auch zwischen kunsthandwerklichen Produktionsprozessen in den Himalayas hin zu einem Schülerfirmenprojekt in Ruanda. Ja, also da sind total viele verschiedene Schwerpunkte und Sektoren in unserem Portfolio vertreten.
Also Ziel ist quasi, dass durch diese Projekte etwas angestoßen wird, was dann auch nach Projektende auf eine gewisse Art und Weise unternehmerisch oder mit einer nachhaltigen Entwicklung weitergeführt werden kann. Quasi
genau, so das ist es letztendlich. Und das kann aber auch in jeder Art von Sektor passieren. Also da sagen wir nicht, wir machen nur Landwirtschaft oder wir machen nur Gesundheit oder nur Bildung, sondern wir finden diese Spanne an verschiedenen Sektoren auch einfach selber total spannend.
Ist ja auch gut, um diese Diversität zu fördern, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, die vielleicht alle zu diesem Ziel hinzufügen,
total,
dass man halt auch nicht so alles auf eine Karte setzt, quasi
absolut
wahrscheinlich bei euch.
Genau so ist das.
Ja,
also jetzt, also aus diesen letzten 3 Jahren, aber auch meinen vorigen 7 Jahren, hat sich das auch total bestätigt, dass wir lernen super viel von unseren Projektpartnern, was wir dann wiederum anderen Partner weitergeben können, wenn wir dann zum Beispiel in Ruanda einen coolen Ansatz haben und dann sagen wir, lernen wir ein Projekt in Indien kennen und dann verbinden wir die, weil wir sagen, so, hey, die haben das ausprobiert, das hat ganz gut geklappt, vielleicht sprecht ihr mal miteinander und können da halt von diesen so Innovationen total teilen, also weil wir dann so übergeordnet sitzen und ganz viele coole Organisationen haben, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen und dann immer dazwischen irgendwie so ein bisschen vermitteln können. Ich habe jetzt zum Beispiel in Südafrika eine Organisation, die sich total schwer tut, weitere Gelder zu akquirieren, habe aber eine andere Organisation im Western Cape sitzen, die super viel gerade damit verbringen, sich innovativ als, also im Fundraising zu positionieren und auch einfach eine unternehmerische Denke, Privatsektor anzuhauen und so weiter. Und da sind sie super gut drin und total dynamisch. Und die andere Organisation Fundraising schon seit 30 Jahren und die sind einfach gerade müde. Ja? Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei, die miteinander zu verbinden, weil ich sage halt, naja, diese eine Organisation kann von der Dynamik natürlich total viel lernen. Und wenn man einmal kurz rauskommt aus seiner eigenen Suppe, ne, das weiß ich ja von mir selber auch, dass das total viel bringen kann. Und,
also ihr macht auch so eine gewisse Art von Coaching oder Vernetzung zumindest, sage ich mal.
Coaching, ne? Ja, genau. Fürs Coaching würde ich verneinen, okay, weil ich finde, wir sind nicht in der Position, irgendjemanden zu coachen. Es ist eher einfach auszuprobieren. Wir probieren die ganze Zeit
Kontakte aus, herzustellen,
Ideen. Bei der einen, also einfach auch ein großes Portfolio unser Projekt immer mitzunehmen und jedem Projekt sagen, hey, das sind übrigens die anderen Projekte, die wir fördern. Und dann guckt sich das ein Projekt in Sri Lanka an und sagt, oh wow, die machen das so in Ruanda, kannst du mal den Kontakt herstellen? Ich würde gerne mal nachfragen, weil wir sowas auch andenken. Ja, ne? Das sind so, da sehen wir uns auch vermehrt jetzt in die Zukunft denken. Da sehen wir ganz viel unsere Rolle.
Klar, wenn euer Team wächst, habt ihr natürlich auch Möglichkeiten, da euch auszutauschen und Wissen weiterzugeben. Und das hilft ja bestimmt. Genau. Naja, klar. Also ich meine, das kommt dann jetzt. Aber es ist ja schon eine beachtliche Größe jetzt inzwischen. Ja. Ich fand das sehr spannend, dass du vorhin gesagt hast, dass du ja vorher auch 7 Jahre in der klassischen Entwicklungshilfe eigentlich tätig warst. Und jetzt bist du dann ja schon seit 3 Jahren jetzt beim Verein. Hier bei Lemonade sozusagen. Wie würdest du denn sagen, dass sich das unterscheidet? Also wie kann man sich das vorstellen? Der Unterschied jetzt zwischen einem Verein, der eigentlich letztendlich die Gelder aus einem Unternehmen bezieht, ist da ein anderer Spirit oder geht man da anders ran? Was sind vielleicht Vorteile, die du hier siehst? Was konntest du sehen, was es vielleicht in der klassischen Entwicklungshilfe gab, was da gut lief oder auch nicht? Also wie kann man sich das so vorstellen? Weil das ist ja schon ein unterschiedlicher Ansatz. Da bist du ja wahrscheinlich auch eine der wenigen überhaupt, die dazu was sagen kann, weil es so viele Vereine aus Unternehmenshand ja gar nicht gibt.
Also ich glaube, einmal ist der große, große Unterschied die Freiheit, die wir haben mit den Geldern, die aus einem Unternehmen entstammen, weil wir nicht einem Ministerium untergeordnet sind und die klassische staatliche Entwicklungszusammenarbeit ja immer Indikatoren erfüllt des Ministeriums. Das ist ja ein ausführendes Organ. Und die GIZ ist ein, für alle, die mich kennen, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist das ausführende Organ, um die Programme des BMZ umzusetzen. Ja, das heißt, fast alle Programme der GIZ sind natürlich Indikatoren des Ministeriums untergeordnet. Und das heißt, wenn sich die Politik in Deutschland ändert, dann verändert sich die Umsetzung in der Außenstruktur. Und das kann bedeuten, es gibt einen neuen Landwirtschafts- oder einen neuen Minister, der findet Landwirtschaft, der kennt sich in Landwirtschaft gut aus. Und deswegen möchte er gerne Landwirtschaft wieder fördern, wenn vorher aber, keine Ahnung, Unternehmertum ein Schwerpunkt war. Und dann in der Außenstruktur bedeutet das dann, übrigens alle, die Phase des Projektes verläuft jetzt aus und eine neue Phase kommt. Das heißt, es bietet einfach keine Kontinuität und ist on the ground in den lokalen Strukturen, mit denen man dann zusammenarbeitet, ja auch immer über Partnerorganisationen oder die man berät oder in den Ministerien, in denen man sitzt, muss man dann halt vertreten, warum jetzt gerade sich alles ändert in der nächsten Zeit. Und das war für mich es war für mich persönlich einer der schwierigeren Prozesse in der Außenstruktur der GIZ arbeitend. Ist einfach ein bisschen komplexer. Okay. Und es ist halt auch einfach natürlich ist ja wie eine Behörde, es ist ja wie so ein Schiff.
Ja.
Ja, also einen Kugelschreiber zu akquirieren, ist halt
ein langer Weg.
Übertrieben, aber versteht man, ne? Also Mittel Gelder auszugeben ist schwer. Es gibt viele Prozesse, aber auf der anderen Seite ist das natürlich ab und zu auch mal der Vorteil. Also für mich als Angestellte war das natürlich in der GZ auch sehr bequem, weil du halt umgeben bist von so einem, wie so einem Wattebausch, also einem riesigen institutionellen Apparat. Und hier machen, also wir machen halt alles selber. Und das ist manchmal denke ich dann so, es wäre so schön, schön, jetzt einfach für alles schon einen Prozess zu haben, weil bei GEZ gibt es für alles vorgeschriebene Prozesse und wir dann immer so, ja, dann überlegen wir uns jetzt mal einen Prozess. Ja. Und das ist so ein bisschen, das kann, ist grundsätzlich super Freiheit und ich bin so froh, dass es mein Weg so gegangen ist, weil ich den für mich moralisch und aus meinem Gerechtigkeitssinn und aus meinem Rechtsverständnis und aus meinem Aktivistinnenverständnis wesentlich besser umsetzen kann, ohne moralische Gewissensbisse zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch der anstrengendere Weg.
Klar. Und wie ist das also mit der Effektivität? Ich meine, ihr seid ja ein kleines Team, ihr seid unglaublich agil und schnell und ihr lebt ja bestimmt auch noch von diesem Gründer-Spirit und diesem schnellen Wachstum von Lemonade und so. Jetzt siehst du schon, jetzt seid ihr dann plötzlich 3, 4, inzwischen 5 Leute und das wird dann größer. Glaubst du denn, wenn das jetzt immer weitergeht sozusagen, ich nehme ja an, der Verein ist langfristig angelegt, das soll auch so weitergehen, das ist ein Konzept, was zu Lemonade gehört, wie die Limonade in die Flasche gehört, der Verein zu Lemonade, dass ihr das beibehalten könnt oder wo glaubst du, wo da vielleicht Herausforderungen kommen, wenn es dann an Wachstum geht?
Ja, gute, sehr, sehr gute Frage und auch die Frage, die mich oder uns, unsere Leitungs wir sind sehr hierarchielos.
Also, damit die Leute wissen, wovon wir reden.
Bei uns hat jeder den Hut auf, da wo sie ihre Expertise sieht und das wird auch respektiert. Ich kann überhaupt nicht schreiben, dementsprechend würde ich nie sagen, ich habe den Hut auf bei der Kommunikation. So, ich bin nur so ein Proformer, eine Proformer-Kapitänin. Das ist eine super gute Frage und zwar, unser Budget wächst immer noch jährlich und das ist ein super Luxus. Ne? Also als ein Verein und eine NGO nicht fundraisen zu müssen, das ist eine der luxuriösesten und komfortabelsten Situationen, in denen du dich irgendwie finden kannst. Gleichzeitig ist Mittelabfluss, wie es so in der staatlichen Netzwerke ist, wirklich schwer. Ne? Also wachsende Gelder mit Integrität und mit ganz, ganz viel und natürlich auch mit der dazugehörenden Prüfung hier und da auszuschütten, das geht nicht schnell, es braucht halt Zeit. Und im Moment ist es noch so, dass wir gut vorankommen. Also wir haben einen guten Umsatz, wir sind noch nicht in der Situation, dass wir wirklich unter Druck stehen. Unsere Gelder können auch bis zu 2 Jahre erwarten und wir uns davor sträuben zu sagen, oh Gott, aus Panik jetzt einfach alles irgendwie auszuschütten, wie es die staatliche jetzt halt sehr oft tut, dann werden halt ein paar Landrover gekauft oder so, wegen dem Mittelabfluss. In der Situation sind wir nicht. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sollten die Gelder weiterhin so wachsen, wie sie es getan haben, dass wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und wir haben uns, im Moment ist die höchste Summe, die ein Projekt von uns haben kann, sind 50.000 Euro pro Jahr und bis zu 3 Jahre, also 150.000 über 3 Jahre. Im Moment haben wir rund um so 32 Projekte im ganzen Portfolio und manche mit der Höchstsumme, manche, keine Ahnung, manche kriegen vielleicht 10.000, also das ist so die unterste Stufe. Und das sind aber Summen, die können wir mit unserer Größe gut auch einfach verwalten. Ne? Also alles darüber hinaus wird schon wesentlich schwieriger und dann brauchst du auf einmal einen Audit-Apparat und dann musst du ganze Prüfungen ganz anders angehen. Und das ist uns bewusst und wir sind total, positionieren uns ganz, ganz bewusst in dieser Größe, weil die Organisation aus unserem Verständnis, die in dieser Größe agieren, meistens die sind mit dem meisten Effekt lokal gesehen, weil die arbeiten lokal, die arbeiten direkt mit den Zielgruppen, wohingegen größere NGOs
nicht mehr so effizienter mit den Geldern
umgehen können. Einfach weil sie einen größeren administrativen Apparat haben müssen, um umsetzen zu können, aber das bedeutet auch die Gelder, da sind dann ja 2 Verwaltungsapparate dran, einmal unser eigener und dann der Verwaltungsapparat der durchführenden NGO. Und da sehen wir uns halt einfach nicht. Das finden wir, dafür ist dann das BMZ da über Bengo, also über deren Prozesse, ne? Also dann auf der Ebene noch mehr Größe, noch mehr Gelder zu akquirieren und Drittmittelförderung und so weiter. Dafür gibt es Rahmen, da gibt es auch total gute Projekte und Prozesse, aber das sind nicht wir, da sehen wir uns nicht.
Also das wird dann jetzt spannend in den nächsten Jahren.
Und es wird dann halt die Frage, wir sind jetzt dabei zu gucken, ob wir dann halt einfach auch außerordentliche Förderungen machen, also Projekte oder Programme unterstützen, die vielleicht nicht in so einem, in dieses Schema passen. Wir sind ja super flexibel, wir entscheiden ja selber, ne? Mit dem Beirat natürlich zusammen, wie wir ausgeben wollen, und sind da ja eigentlich nicht, also haben da eigentlich keine Einschränkungen. Und ich habe auch selber gemerkt in den letzten Jahren, dass meine GEZ-Sozialisierung mich auch ganz oft nur ganz klein, nein, nicht klein, aber sehr eingeschränkt hat,
fokussiert
denken lassen, fokussiert,
die,
ja. Genau. Und ich dann ganz oft immer so bin, darf man das, darf man das nicht, weil ich halt so total im Verwenderecht,
ja.
im Mittel, Verwendungsrecht irgendwie gefangen
Das heißt,
war.
Ihr könnt noch kreative Ideen entwickeln, wenn die Leute noch mehr Lemonade kaufen und noch mehr Geld in den Verein kommt, habt ihr gute Ideen, gute Projekte zu fördern.
Total, ja. Absolut, ja. Die Freiheit,
doch,
uns da Sachen zu überlegen, immer zusammen mit unseren Partnerinnen und auch einfach mal coole Austausche zu fördern. Wir hatten jetzt gerade einen Fotograf aus Ruanda eingeladen nach Hamburg, mit dem wir in Ruanda mal zusammenarbeiten, um seine Arbeit hier vorzustellen, und haben eine kleine Ausstellung organisiert mit ihm und solche, also einfach auch mehr
kulturellen Austausch auch, genau.
Aber auch einfach es ist ja Exposure, es ist ja Projekten Visibilität zu geben, ne? Das ist ja letztendlich das. Also viele zivilgesellschaftliche Organisationen, auch wenn sie einen unternehmerischen Ansatz haben, werden immer von Fördergeldern abhängig sein. Also der Gedanke, dass du ein Projekt 3 Jahre Geld gibst und danach sind sie selbstständig und können sich selber abführen, das ist in den meisten Fällen nicht gegeben, weil sie Zivilgesellschaft sind NGOs, das sind keine Unternehmen. Ja? Und wenn man dabei helfen kann, ihnen ihre Arbeit Visibilität zu geben und damit vielleicht potenzielle andere Kooperationen und noch weitere Förderer irgendwie an Land ziehen kann, dann können wir da vermitteln, und das haben wir auch schon. Wir haben auch coole Beispiele dafür, wo das sehr gut geklappt hat, wo wir eingesprungen sind und gesagt haben, wir möchten gerne die Organisation sein, die eine sehr, sehr kleine Organisation das erste Mal mit institutioneller Förderung unterstützt über 3 Jahre, die dann damit beweisen konnten, dass sie auch weitere Unterstützerinnen haben und dann darauf basierend halt noch mehr Gelder akquirieren konnten und dann damit dann langfristiger planen können. Und da in dieser Position sehen wir uns total.
Also ich glaube, das ist hiermit deutlich geworden, dass der Verein auf jeden Fall viele Möglichkeiten hat zu wachsen und da auch kreative Möglichkeiten zu finden. Vielleicht nochmal, du hattest ja vorhin gesagt, dass ihr so ein gewisses Budget jedes Jahr habt. Ich glaube, du meintest was von 1,4 Millionen aktuell.
1,2
Millionen. Das Budget kommt zustande, indem die Firma Lemonade Getränke verkauft, oder?
Genau.
Also, und dann ein gewisser Prozentsatz von dem Verkauf,
5 Cent
pro Flasche, dann in den Verein fließen.
Genau.
Und auch gilt das auch schon für den Tee, oder ist das erstmal
auch
für den Tee?
Alles,
alle Produkte
alles,
sozusagen.
Alles Merch.
Okay.
Alles, was verkauft wird aus der GmbH,
okay,
hat einen Spenden.
Also quasi aus jeder Ausgangsrechnung werden 5% sozusagen in den Topf. 5 Cent, stimmt.
Der Tee ist anders, da sind, je nachdem, welche Teepackung.
Okay, welche Packung.
Ist anders, aber es ist alles festgelegt.
Es gibt so Staffelungen und das fließt dann sozusagen in den Topf und das wird dann einfach gesammelt. Jetzt mal ganz, ganz anders gesprochen noch, warum lässt denn die Firma dieses Geld nicht direkt in ihre Lieferkette fließen sozusagen? Also warum habt ihr den Anspruch zu sagen, wir nehmen da nochmal was raus, weil ihr macht ja Fairtrade, ihr macht Bio und jetzt habt ihr noch den Verein über die Projekte. Was ist denn der Grundgedanke, das nicht in die Lieferkette zu stecken auch?
Ich glaube, der ursprüngliche Gedanke war einfach, dass man gesagt hat, also vor 10 Jahren war Fairtrade halt auch einfach eine der einzigen Organisationen, die namhaft genug war, also Fairtrade, das Siegel, ja, damit jeder es sofort erkennt, dass der Gedanke war, dass man über den Fairtrade-Handel den Teil ja schon bedient, so ein bisschen, ja, und dann kommt die Bio-Fokussierung noch dazu und gesagt hat, okay, wir sind schon gut in der Lieferkette, aber dass das nicht genug ist, und ich weiß, dass einer der ursprünglichen Slogans war ja auch immer fair, sonst nicht fair genug, also der Gedanke, dass es zusätzlich noch Unterstützung in den Regionen geben soll. Ich glaube, das war einfach immer der ursprüngliche Gedanke, und es bedeutet aber nicht, dass die Produktion nicht weiterhin überdenkt, wie man nicht auch die Lieferkette selber besser organisieren kann. Und zum Beispiel heute Abend diskutiert meine Kollegin Hanna in so einem Impact Hub Event über die Aktion Faire Lieferkette rund ums Lieferkettengesetz. Also wir sind da schon auch immer noch weiterhin dran. Und selbst als Verein ist es so, dass wir uns viel mit der Produktion auseinandersetzen und gucken, wo wir auch miteinander verbinden können, weil wir teilweise tatsächlich auch Projekte in unserem Portfolio haben, die direkt mit der Produktion dann letztendlich über viele Umwege und an Distributeuren und so wieder aneinander kommen. Das ist teilweise so ein richtiger Zyklus. Und wir dadurch halt Einblick haben, und das ist eine sehr interessante Position als Verein, also Einblick darin haben, was zum Beispiel ist es jetzt, was kriegt ein Imker tatsächlich raus am Ende und für wie viel kauft die GmbH einen Honig. Also dass man da,
spannende Synergien hat, wo man dann auch nochmal Sachen abgleichen kann.
Synergien hat, und es wäre total schön, wenn das sich auch noch in mehr Prozessen und mehr Projekten so entwickelt. Das war tatsächlich zufällig. Ne? Und genau, also es bedeutet nicht, dass wir uns darauf ausruhen, wollte ich damit sagen.
Okay, also das ist ein zusätzlicher, genau, weil die Frage rührt auch ein bisschen an, weil bei uns bei Medawa ist es ja ein Stück weit so, dass wir verkaufen ja keine Baumwolle, die wir in Flatwood einkaufen, sondern da ist ja noch eine riesen Lieferkette dran, weil das ja Industrie ist sozusagen. Mhm. Und ihr bezieht euch ja primär auf den Rohstoff, der ja direkt Fairtrade gesourced wird, ähnlich wie unsere Baumwolle, aber dann direkt zu der Limonade oder den Tee pflücken und dann verarbeitet wird. Da sind nicht so viele Produktionsschritte und deshalb deckt ihr da schon einen sehr großen Teil ab. Genau. Und durch eure Arbeit, die ihr als Firma macht, da ja auch darauf achtet, das immer weiter zu verbessern und diese 5 Cent oder bei Tee etwas andere Beträge noch sind dann sozusagen noch zusätzlich on top nochmal, um nachhaltige Entwicklung in der Region oder auch in anderen Regionen des globalen Südens zu fördern, um darüber hinaus sozusagen, was du meintest, der Anfangslog fair ist nicht fair genug, einfach zu zeigen, das ist erst der Anfang und da muss noch wesentlich mehr kommen. Ein Unternehmen muss mehr machen als Produkte einkaufen und verkaufen, sondern trägt eine Verantwortung in den Regionen sozusagen.
Absolut, und der Verein entlastet nicht die GmbH. Entlastet nicht die Produktion davon, ihre Lieferkette und Lieferbeziehung immer wieder zu überprüfen.
Und nachhaltig zu gestalten.
Ändern, ne? Das ist ja ganz klar. Also über 10 Jahre verändern sich. Ja. Es sind mehr Produkte dazu gekommen. Es sind viele Kleinstprodukte, die eingekauft werden müssen. Das ist ein ständiger Arbeitsprozess.
Okay, spannend. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ein Stück weit am Ende des Podcasts angelangt. Aber mich würde noch mal interessieren, so ganz, ganz persönlich, gibt es, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil du viele Projekte gesehen hast, aber gibt es so ein Projekt oder ein Schlüsselereignis, wo du dir gedacht hast, da habe ich so richtig gemerkt, dass die Arbeit, die wir hier tun, wirklich einen Impact hat und die dir irgendwie nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist oder vielleicht eine Geschichte, die man noch erzählen kann so am Ende, weil du erlebst ja bestimmt sehr, sehr viele Dinge, bist auch oft vor Ort und hast da mit vielen spannenden Leuten zu tun. Was hat dich da schon mal sehr bewegt oder ist dir so in Erinnerung geblieben?
Ja, in diesem Portfolio sind so viele tolle Projektpartnerinnen und Organisationen vorhanden, aber wir waren jetzt gerade im Oktober in Indien und haben ein Projekt besucht, von dem ich überhaupt kein Fan war ursprünglich. Ja, also es geht ja durch den Beirat, da sind Bewerbungen gekommen und ich lese sie auch, aber wir haben ja alle auch, je nachdem, wie deine Tagesform ist oder was du für Erfahrungen hast mit Projekten, vielleicht ähnlich klingen oder so, hast du ja sofort einen intuitiven Zugang. Und ich habe das gelesen und war so, nee, finde ich klingt zu einfach, wie simpel. Und es war auch noch in einer neuen Region in Indien, in Bihar, einer der ärmsten Regionen. Und ich war so, nee, wir können jetzt nicht noch eine neue Region aufmachen, und hat mich total gestreut. Okay. Und der Beirat, aber der interne Beirat, der die auch gelesen hat, der meinte, hey, ich finde es total gut, es klingt simpel, es klingt gut, wir sollten das machen. Und ich habe wirklich alle Argumente versucht zu finden dafür, dass, und normalerweise, ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich gut drauf bin und wenn ich dafür einstehe, habe halt probiert, irgendwie einfach zu sagen, nee, so richtig glaube ich daran nicht und so. Und dann, man merkt aber auch, wie viel Verantwortung wir haben, ne? Also in dem Projekt gerecht zu werden. Und dann kam das Projekt in den Beirat, ich war dann so, ja gut, dann kommt es halt in den Beirat. Okay. Im Beirat waren alle so, finden wir ganz gut. Und zwar geht es um ein Projekt, was in Bihar mit ehemaligen Bettlerinnen und Betteln in Indien ist. Ne, ist ein organisierter Prozess. Ja, es ist nicht, also Bettlerinnen sind organisiert. Ja, und Betteln ist fast wie ein Beruf für die Ultra-Poor, also die Ärmsten. Und eine Organisation, die über die Kerzen machen wollte, also Kleinstproduktionseinheiten in kleinen Dörfern in Bihar etablieren wollte, als Organisation diese Kerzen dann sozusagen abkaufen und vertreiben. So, das war der Gedanke. Und ich so, Kerzen, und so, schon Kerzen. Und dann meinte halt einer unserer Beiräte, der Sri Lanka-Experte, sag mal, ja, also während der Festivalzeiten, da gehen
Diwali, Ganesha so Festival,
Kerzen über die Artikel. Und Paul, der Gründer, der auch sehr engen Bezug hat zu Sri Lanka, meinte auch, das macht total Sinn, also ich kann mir das auch gut vorstellen. Und dann saß ich da und war so, jetzt muss ich da hin. Ja? Und dann bin ich tatsächlich hin und die Organisation klang jetzt auch irgendwie nicht so spannend, also wie auch immer mal eine spannende Organisation definiert, aber halt, ist ja klar, wir haben ja nur Englisch als Vermittlungssprache und es ist von keinem die Muttersprache. Das heißt, da ist ja super viel Lost in Translation.
Auf jeden Fall.
Und dann kam ich an und die waren so toll. Also einmal die Organisation ist seit 30 oder 40 Jahren aktiv in Bihar, macht es in allen möglichen krassen Sektoren aktiv. Da der Gründer, die kommt aus einem aktivistischen Studenten-Revolution-Gedanken.
Okay.
Ist diese Organisation entstanden. Sie arbeiten mit denen, die am vergessensten sind und das schon seit Jahren. Ein super kleines Büro. Also man merkt sofort, irgendwie der Groß, alle Gelder gehen raus in diesen Staat, der eigentlich super vergessen ist. So, ne? Und dann haben wir so ein Pilotprojekt besucht, wo sie schon mal diese Kerzen gemacht haben. Und ich stand da und war so, ja, klar, macht total Sinn. Also es war total verrückt. Und die habe ich damals alleine, vor einem Jahr alleine besucht. Da waren wir jetzt vor einem Monat gerade mit einer Gruppe von Lemonadern tatsächlich vor Ort und haben halt gesehen, die dann in Action, diese Einheiten, und es war total cool. Also die haben in diesem Jahr doppelte Menge geschafft, als sie eigentlich geplant haben. Sie haben einen Abnehmer gefunden, sie haben 45 von diesen Einheiten aufgebaut. Diese Prozesse sind irgendwie total professionalisiert und es sind vor allem Dalit-Communities, also ne, die im Kastensystem ganz unten sind und die jetzt tatsächlich halt Purpose gefunden haben und viele reintegrierte Bettlerinnen, die halt jetzt als einkommensgenerierende Mitglieder der Community wieder zurückkommen konnten und wieder mit eingegliedert wurden in die Community. Es hat aus so vielen Ebenen dann einen Impact gehabt und war jetzt erst das erste Jahr. Ich bin gespannt, was in den nächsten zwei Jahren noch kommt, also was die in diesem ersten Jahr geschafft haben. Und das war jetzt gerade auf jeden Fall sehr nachhaltig. Auch dieser Gedanke, dass du halt aus einer Bewerbung heraus nichts sehen kannst eigentlich.
Also, voll cool. Naja, ich meine, das zeigt ja auch sehr gut, was du gesagt hast, wie sich so eine Vereinsarbeit, die an Unternehmen geknüpft ist und auch andere Entscheidungsprozesse hat und offen mit Themen umgeht, letzten Endes vielleicht Dinge umsetzt, die sonst nicht zustande kommen, wenn man über andere Förderung geht und auch wie ihr hier bei Lemonade zusammenarbeitet und mit dem Verein, dass man dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen dann auch sowas sich dann zwei oder dreimal anschaut und wenn dann am Ende sowas bei rumkommt, ich meine, das ist ja so eine richtige Erfolgsstory und das ist, denke ich, glaube ich, jetzt deutlich geworden, wie spannend und cool das sein kann, dann auch an so Sachen zu arbeiten und genau, das ist war wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch, weil für mich war das auch interessant mal zu lernen, wie ihr als Verein an eine Firma gekoppelt sowas umsetzt und was das noch für einen Impact auf euch hat, auf das Unternehmen auch. Ja. Also ganz, ganz lieben Dank, Aileen, für das Gespräch. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine spannende Folge sein wird. Und vielen Dank für den Einblick in eure Vereinsarbeit. Wir finden auf jeden Fall, dass das essentiell ist, dass Unternehmen sich einfach engagieren müssen, sei es in ihren Lieferketten selber, wie es Lemonade auch schon macht, oder über zusätzliches Engagement in den Ländern des globalen Südens, wenn sie denn dort sourcen und dass ihr da wirklich Großes bewegt und Positives leisten könnt. Und wenn euch das gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr Step into the Future abonniert als Podcast, euren Freunden und Bekannten empfehlt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.